Mundart.
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 Mundart. Mundart. Podcast.
Mundart. Die Stimmen der Sprache.
Diese Episode von Mundart führt uns auf alle Bühnen des Lebens. Denn meine heutige Gesprächspartnerin ist Stimm- und Sprechtrainerin und Musikerin. Herzlich willkommen, Katrin Katz.
Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Herzlich willkommen in Wien.
Ja, danke dir.
Wann war der letzte Besuch in Wien?
Dezember, zu Weihnachten. War ich kurz in, oder war ich da nur Tirol? Kann ich jetzt vielleicht auch gelogen, aber ich glaube, ich war auch in Wien.
Ja, warum das so ist und warum du Wien jetzt eher besuchst, als hier lebst, darüber werden wir auch noch sprechen. Aber ich möchte mal mit einem Zitat starten. Und zwar habe ich versucht, ein Zitat zu finden, mitzubringen, das so ein bisschen dich und deine Lebenswelt beschreibt. Und das Zitat lautet, Change is scary, but so is staying the same. Also Veränderung ist beängstigend, aber das Gleiche gilt auch für das Gleichbleiben.
Definitiv. Das hättest du gern von mir, dass ich damit weiterarbeite.
Passt das zu dir? Passt das jetzt zu dir? Oder sagst du, ja, ist ein nettes Zitat, aber...
Ich habe relativ lang schon irgendwie immer im Kopf, also lang, seitdem ich 18 bin, da bin ich mit dem Satz, Veränderung ist Teil des Lebens, konfrontiert worden. Und seit damals habe ich das immer wieder, also es poppt immer wieder in meinem Kopf auf. Also vielleicht auch in den Momenten, wo es mir gerade ein bisschen nicht so gut geht oder wo es nicht so rennt, wo ich sage so, ja, aber Veränderung ist Teil des Lebens. Und wenn das halt nicht mehr ist, dann lebe ich nicht mehr oder woanders, halt, was auch immer dann kommt.
Mhm.
Das fällt mir dazu ein.
Und auch stimmliche Veränderungen, oder? Auch das ist ja jetzt rein aus physiologischer Sicht, also mit dem, nicht nur mit dem Älterwerden, was wir uns allen begegnet, der Lauf des Lebens, aber auch, gibt sicher Studien dazu, ich habe jetzt in dieser Hinsicht nicht recherchiert, aber wie sich die Stimme verändert in bestimmten Phasen des Lebens. Das wird sicher, wenn man jetzt eine depressive Verstimmung hat oder in den Wechseljahren, vielleicht auch in der Schwangerschaft, ich weiß es nicht, aber in, sagen wir, krassen emotionalen Phasen ist ja auch unsere Stimme, unsere Stimmung anders.
Absolut. Also gerade wenn du die Schwangerschaft ansprichst, also ja, wenn Frauen schwanger sind, verändert sich die Stimme. Ich glaube, also ganz, ganz massiv natürlich mit allen psychischen Veränderungen, also je nachdem, wie es dir gerade geht, verändert sich Stimme. Und dann gibt es halt Menschen, bei denen das mehr rauskommt, weil halt vielleicht Stimme ihr Tool ist und bei anderen, die können es besser kaschieren, sagen wir es mal so. Bei mir war es immer ein Riesenthema. Also bei mir hat sie tatsächlich, glaube ich, sehr viel in der Stimme gesetzt, so dass sie halt dann auch in Extremsituationen einfach meine Stimme auch verloren hatte, fast. Also sie war schon nur da, aber sehr, sehr kratzig, sehr verhaucht, ohne Stimmlippenschluss. Das ist aber jetzt schon sehr anatomisch. Und ich durfte dann, wo das dann extrem worden ist, wirklich Stimme nochmal neu kennenlernen oder erlernen. Wie arbeitest du ökonomisch mit der Stimme? Weil meine Stimme war relativ lang nicht ökonomisch. Also ja, die verändert sich. Mit dem Alterwerden, logischerweise. Und eigentlich mit allem, was passiert.
Und ist eigentlich nie abgeschlossen.
Nein, ist nie abgeschlossen. Leider.
Hätte man manchmal gern. Ich selbst habe auch eine SprecherInnenausbildung gemacht und dann hat man dieses Zertifikat. Man denkt sich, ja, fertig. Und dann vergeht Zeit und dann müsste man üben. Dann müsste man dieses Sprechausbildungsbuch wieder auspacken und dann muss ich wieder
trainieren. Ja. Absolut. Also müsste ich auch. Also da darfst du dein Leben lang dran bleiben und dann natürlich je nachdem, wo du bist, also jetzt bei mir halt mit Frankreich, mit anderen Sprachen sprechen, verlierst du auch wahnsinnig viel. Das kann man wieder sagen, ist vielleicht auch mein Alter, dass ich einfach Dinge vergesse schneller, wer weiß, ja. Aber diese Verknüpfungspunkte einfach, weil du vom Klangbild, also ich bin ja aus Tirol ursprünglich, Tiroler, dort wo ich groß geworden bin, hat mir nie jemand als Tiroler wahrgenommen, weil ich zu wenig unterländlerisch spreche. Also ich habe eher einen oberländlerischen Dialekt, also eher so innsbruckerisch.
Obwohl aber man verortet Unterland. Dich schon Tirol, wenn du hier eher dialektal sprichst.
Hier in Wien ja, in Tirol nein. In Tirol war ich sehr oft, na, bist du aus Deutschland, bist du aus Bayern, bist du aus... weil ich halt für diese Region, ne, also wo ich halt groß geworden bin, zu wenig Dialekt oder zu nicht den richtigen Dialekt spreche.
Aber das kommt wahrscheinlich dadurch, dass der Vater aus Ungarn, die Mutter aus Deutschland.
Genau.
Das heißt, dein sprachlicher Hintergrund war.
Genau, die haben einfach anders gesprochen wie in der Gegend. Und wir sind dann dort hier hingezogen. Also meine Eltern haben vorher in Innsbruck gewohnt, aber ich war dann schon, ich war halt Baby noch und dann bin wirklich groß geworden dann in Westendorf. Das ist ein ganz kleines Dorf bei Kitzbühel.
Und weil wir waren beim Thema Stimme trainieren, heute schon trainiert für die Podcastaufnahme, hast du schon…
Nein, heute nicht trainiert.
Heute nicht trainiert?
Nein.
Hast du gedacht, wir machen das jetzt gemeinsam?
Ich mache das ganz spontan, ohne meine Stimme aufgewärmt zu haben. Ja, sollte jetzt natürlich nicht machen als Sprechtrainerin, sollte ganz brav trainiert haben, aber nein, ich bin da wahnsinnig schlampig.
Aber was könnten wir jetzt machen, damit wir für unsere Hörer und Hörerinnen noch geschmeidiger klingen?
Also ich bin ja relativ locker schon, aber jetzt bei mir, weil ich verkühlt bin, wäre zum Beispiel den Schleim zu lösen, den ich noch auf den Stimmlippen habe. Ja, will man das hören? Ja. Das wäre dann halt ein Lip Roll zu machen, dieses genau.
Das Pferdeschnauben.
Genau. Oder einfach mal zu schauen, ganz relaxed, das sollte im Hals sehr locker sein, ja, also wirklich oder dann halt noch den Brustkorb, diese Affentrommel zu machen.
Ah, das machen wir.
Genau. Ja, ja, aktivieren wir.
Mit Tönen oder ohne Tönen?
Willst du es mit Tönen machen, dann machst du einfach nur ein und dabei den Mund eben einfach locker aufmachen, wie doof schauen, ja. Und auf die Brusttrommel. Kiefer locker, genau. Weil ich jetzt gerade dich gegenüber habe, du darfst den Mund weiter aufmachen, also sprich eigentlich den Kiefer wirklich locker lassen, okay, weil du momentan noch die Zähne zusammen hast. Okay, genau, jetzt. Deswegen sage ich immer, schau doof, dann funktioniert es besser wie Kiefer locker.
Sehr gut.
Genau, und dann gibt es, also dann würde es für, ich glaube, es ist ein bisschen Österreich-spezifisch, je nachdem, wo wir unterwegs sind, wir knödeln ganz gern. Also mit Knödeln meine ich, der Tonsitz ist eher da hinten, ne, also eher weiter hinten, gerade in Wien auch. Und dann gäbe es noch eine Übung, wo du halt den Tonsitz nach vorne bringen kannst. Da kannst du ein Nasenloch zuhalten. Kennst du die Übung noch von deiner Ausbildung oder hast du es nicht gemacht? Nein.
Wir kennen es jetzt aus dem Yoga, die Wechselatmung.
Also wir machen keine Atmung, sondern du hältst ein Nasenloch zu und machst mal nur Haber, Heber, Huber und dann wirst du hier es bei der Nase vibrieren spüren und es darf auch nasal klingen.
Haber, Heber, Huber.
Genau.
Eine Roboterstimme.
Haber, Huber, Heber und dann geht die Stimme nach vorne.
Vielen Dank.
Bitte.
Es fühlt sich anders an. Es ist ein bisschen was passiert. Vielleicht haben die Hörer und Hörerinnen auch mitgemacht. Ein kleines Warm-up. Und was ich noch hinzufügen möchte zur Stimme, dass, wie wir schon gesagt haben, Stimme kann man gleichsetzen mit Stimmung oder in der Stimme hörst du, nimmst du wahr die Stimmung. Und Stimmung hat für mich auch irgendwas mit Farbe zu tun. Und das erinnert mich an das Zitat, das die Kira Stricker, die Hebamme, die in der ersten Podcast-Episode nach der Wiedergeburt interviewt wurde, bei mir zu Gast war, die hat mir ins Gästebuch ein Zitat geschrieben. Und zwar lautet das, dein Leben ist nur so bunt wie die Farben, an die du dich wagst.
Das ist ein schönes Bild.
Und mit der Stimme, wo du ja auch so viel von dir preisgeben kannst, laut sein, leise sein, grantig sein. Zeige ich das jetzt, dass ich grantig bin? Das kann ich dir mit meinem Blick zeigen. Das kann ich aber auch in meiner Stimme zeigen. Das heißt, Stimme zeigen ist auch immer von sich was zeigen, preisgeben.
Absolut. Klar, also es verändert sich halt alles. Es verändert sich natürlich deine Mimik, deine Gestik. Aber wenn ich die jetzt nicht sehe, wir wissen ja am Telefon, wir erkennen es ja sofort. Also wenn wir mit jemandem reden, der uns nahe steht, dann wissen wir einfach beim Hallo, oje, blöder Zeitpunkt. Oder oje, der Person geht es heute nicht gut. Wir wissen das wirklich beim Hallo. Und das ist die Klangfarbe. Also da geht es um das Klangbild, das gerade vermittelt wird. Weil das Hallo ist ja nicht sehr aussagekräftig. Also wir wissen noch nicht, was passiert ist, aber wir wissen, irgendwas passt heute nicht. Mhm.
bei dir kann ich Skills erlernen, wie ich besser meine Stimme kontrolliere, aber auch wie ich es besser, wie du vorher gesagt hast, verheimlichen kannst oder in manchen Situationen auf der Bühne oder in bestimmten Situationen, in denen ich eine Performance abliefern muss, da ist das natürlich was anderes als jetzt im privaten Kontext.
Ich glaube, also so Stimmtraining ist, glaube ich, auch immer Emotionstraining. Also das ist das, was ich glaube, ja. Das darf jeder glauben, was er will, aber in meiner Welt ist, es hängt halt ganz krass zusammen. Das heißt, kennt, glaube ich, auch jeder, war schon mal in einer Situation, wo wir gern was Tolles gesagt hätten und es ist nichts Tolles rausgekommen. Ja. Und es hat aber damit zu tun, dass wir auch unter anderem unsere Emotionen vielleicht gerade nicht fassen haben können oder eben nicht sortiert waren. Aber wenn du nicht sortiert bist gedanklich, ja, dann in meiner Welt zumindest grätscht da Emotionen rein, die mir irgendwie verwehrt, was sage ich jetzt oder was ist jetzt angebracht oder welche Sprache soll ich denn jetzt hier in diesem Rahmen sprechen. Und weil es jetzt bei mir gerade auch der Fall war, gerade in so Extremsituationen wie zum Beispiel Begräbnisse, weiß ja nie jemand, was er sagen soll, weil es einfach doof ist. Ne? Und da enthebelt es dich halt emotional. Also je mehr du da emotional dran bist, umso schwieriger wird es auch kontrolliert, erstens mal von der Sinnhaftigkeit, was Sinnvolles zu sagen, aber auch stimmlich. Da brichst du halt manchmal stimmlich weg.
Egal, wie oft du es vorher übst.
Letzten Endes egal, wie oft du es vorher übst, wenn du deine Emotionen nicht unter Kontrolle hast. Also und das ist halt gekoppelt. Ich kann meine Emotion über die Stimme beeinflussen oder verändern oder umgekehrt. Ich verändere die Emotion und die Stimme verändert sich. Und genauso sehe ich das auch mit Persönlichkeit. Also ich glaube, wenn du persönlich wächst, warum auch immer im Job, weil du eine Hürde genommen hast, dann kann auch schon sein, dass sich deine Stimme verändert, weil du selbstsicherer plötzlich bist. Du hast irgendwie mehrere Erfolgserlebnisse und automatisch wirst du selbstsicherer. Automatisch traust du dich, die Stimme zu erheben.
Und das äußert sich dann wiederum auch in der Körperhaltung, genau, wie du auftrittst, also die ganze Präsenz.
Genau, es ist halt, ja, es ist extrem gekoppelt. Also Körper, Mimik, Stimme, es ist für mich eins. Also du kannst es nicht, natürlich arbeite ich separiert, aber letzten Endes braucht es dann das Gesamtbild. Und dann wiederum, wenn es dieser Begriff authentisch sein, ja, der ein bisschen schwieriger Begriff ist generell, finde ich, aber da geht es darum, wann ist für uns was authentisch, wenn eben Stimme und Körpersprache und das, was du sagst, also wenn all diese Komponenten für uns, weil es auch sehr subjektiv ist, für uns in dem Moment stimmig ist. Also ein Gesamtbild ergeben. Und jetzt kann ich sagen, wow, ich finde die Person so authentisch und die Person neben mir sagt, na, also Entschuldigung, es ist alles andere wie authentisch, weil da wiederum dann unsere Wahrnehmung und unsere Erfahrung halt wiederum reingrätscht und alles wieder über den Haufen wirft. Und deswegen ist es aber auch so ein spannendes Thema, weil du so viele Komponenten hast und an vielen, vielen, vielen Schrauben drehen darfst. Also wird es nicht langweilig.
Aber das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Wie nehmen wir Stimme wahr? Wie nehmen wir Sprache wahr? Das ist ausgesprochen subjektiv. Es gibt keine neutralen Stimmen. Es gibt keine neutralen Sprachen oder Sprechweisen. Wir Menschen sind so gebaut, dass wir sofort Assoziationen, Erfahrungen, Meinungen, Vorstellungen, Wertungen drüber haben. Aber es ist auch mal spannend, sich damit zu befassen und sich zu fragen, ja, warum denke ich denn so über das Französische? Oder wenn ich jetzt an Tirol denke, wieso denke ich da gleich an, was weiß ich? Und du schreibst auch auf deiner Homepage, dass die Stimme deine akustische Visitenkarte ist. Und dazu habe ich auch von der Soziologin Sabina Misoch, die hat da so einen ganzen Band über qualitative Interviews. Also wie führt man Interviews jetzt in ihrem Fall als Soziologin im Forschungsbereich von Telefoninterviews ganz klassisch bis hin zu digitalen Interviews, also via Skype, via Zoom, bis hin zu verschiedenen Interviewtypen, narratives Interview, episodisches Interview und so weiter und so fort. Und sie fasst da eben mehrere Studien zusammen, deswegen nenne ich auch jetzt nicht die einzelnen Namen von den Publikationen, sondern unter Sabina Misoch kann man da nachschauen. Und es gibt eine Studie aus 2006 von Jessen, die empirisch nachgewiesen hat, dass Stress die Stimmqualität negativ beeinflusst. Aber dass natürlich auch stressige Stimmen, das ist dann der Rhythmus, die Sprechmelodie, der Klang der Stimme unter Stress für alle Beteiligten, für die Sprecherin, den Sprecher selbst, aber auch für das Publikum unangenehm ist.
Kann ich ja gern vormachen, die unangenehme Stimme, wenn.
Bitte.
Also, wenn ich jetzt die ganze Zeit in dieser Tonhöhe mit dieser Stimme mit dir sprechen würde, dann könnte es stressig werden für dich. Aber wir können es gerne mal eine Zeit lang machen und schauen, wie lästig es wird für den Zuhörer und für die Zuhörerin.
Ja, wo war ich? vielleicht magst du jetzt so erzählen, wie du, das findet man auf FM4 in einem Interview, findet man den Satz über dich, mit 30 Jahren fand sie schließlich zu ihrer Stimme.
Ehrlich, das findet man auf FM4?
Ja.
Interessant.
Vielleicht magst du uns diesen Stimmfindungsprozess ganz kurz beschreiben.
Ui, also ist jetzt ganz schwierig auch für mich, das in dieser Stimme zu machen, weil dann haut es mir meine Emotionswelt zusammen und ich tatsächlich sehr viel über meine persönlichen Emotionen an die Geschichte rangehe. Jetzt haust du mich selber aus dem Konzept, ne? Okay, also ich habe mich eigentlich nie mit Stimme beschäftigt. Ich war auch nicht das Kind, das gesungen hat. Ich habe auch nicht unter der Dusche gesungen, nicht im Bad, nicht im Auto. Ich habe nicht gesungen. Und dadurch, dass ich meine Stimme fast verloren hatte oder eben sie nicht ökonomisch gebraucht habe, musste ich mich zwangsläufig mit dem Thema Stimme wieder auseinandersetzen. Und ich habe wirklich von man kann sagen, wie ein Kind halt gehen lernt, durfte ich wieder lernen, meine Stimme zu verwenden. Und dann kam ich zum Gesang. Ich wollte nämlich nicht zu einer Logopädin gehen, weil ich in meinem Kopf hatte, dass das langweilig ist, zu einer Logopädin zu gehen. Und dann war so, ach, ich könnte das ja mit Gesang machen und schauen wir mal, wie weit die kommen. Und wenn es halt wirklich notwendig ist, dann ist es noch erträglich, die Stimme. Wenn es wirklich notwendig ist, dann kann man ja immer noch zur Logopädin gehen. Und ich habe dann über den Gesang gelernt, mich selbst kennengelernt, meine Wahrnehmung geschult, meine Emotionen auch anders wahrgenommen oder auch gesehen, hey, die dürfen auch da sein, also auch negative Emotionen anders angenommen. Und es war für mich einfach ein kompletter Prozess der Persönlichkeitsentwicklung. Und siehst, wenn ich länger rede, fällt es mir extrem schwer, in dieser Stimme zu bleiben.
Und also anstrengend.
Es ist anstrengend für mich, ja.
Nicht authentisch.
Na, das bin ich nicht. Ja, genau, also für mich bin ich das nicht. Mhm. Vielleicht, wenn man mich nur so kennenlernt, dann bin ich das für jemanden. Mhm. Mhm. Ich wechsle, weil es wirklich anstrengend wird.
Vielen Dank für diesen Stimmwechsel.
Gern. Also um es zu Ende zu führen, ja, ich hab, eben weil ich es neu erlernen musste, ich bin gewachsen in diesem Moment. Ich komme aus der bildenden Kunst.
Genau, du hast bildende Kunst an der Akademie der bildenden Künste und Musikmanagement.
Ja, ich komme aus der bildenden studiert. Kunst und habe dann während dem bildenden Kunststudium, also am Ende des Studiums festgestellt, ich will nicht als Künstlerin leben und ich brauche noch irgendwas. Dann kam so eine Stimme aus dem Off, die sagte, Musikmanagement könnte ja was für dich sein. Ja. Und dann dachte ich, ja, warum nicht? Und dann habe ich das noch dran gehängt, bin aber dann auch während dem Musikmanagement-Studium draufgekommen, na, das ist es auch nicht. Und das ist ein bisschen frustrierend, weil in meiner Familie jeder das gemacht hat, was er liebt. Und ich irgendwie auf der Suche war, so, ja, aber was liebt denn ich? Und ich habe halt auch das Glück gehabt, das auch alles machen zu können. Gell? Also diese Zeit zu kriegen, so ja, probier dich aus, dann geh halt studieren, schau dir was an. Also mein erstes Studium war Publizistik, habe ich nach einem Jahr aufgegeben. Ne? Das war so ein Füller quasi, nicht nennenswert. Aber dieses Ausprobieren dürfen und dann bin ich halt über Zufall wirklich bei Stimme gelandet, habe festgestellt, mir tut das psychisch so wahnsinnig gut. Das war wie ein Reset, wie ein Durchspülen von oder das alles Alte wegzuspülen und schauen, okay, wer bin ich denn überhaupt? Und dann bin ich hängen geblieben, weil ich damals für mich gesagt habe, das, was richtig geil wäre, wenn Menschen zu mir kommen und egal, wie es denen geht, also die kommen zu mir und denen geht's richtig gut, aber die gehen raus und denen geht's noch besser. Oder jemand kommt zu mir und dem geht's richtig schlecht und dann kommen die zu mir und wir arbeiten an Stimme und dann gehen die raus und sind für einen Moment glücklich. Mhm. Und das war dann eigentlich so der Aufhänger für mich, also dieser Gedankengang, ich will jemandem das geben können, was ich selbst erfahren hatte, nämlich mir ging es jedes Mal so gut, wenn ich an meiner Stimme gearbeitet habe. Also immer diese eine Stunde, wo ich im Unterricht war und da bin ich rausgegangen und ich habe das Gefühl gehabt, das Leben ist schön. Also nämlich wirklich so total euphorisch. Und das wollte ich weitergeben und so bin ich dann halt rein und hängen geblieben und habe weitergemacht. Und habe dann halt vom Gesang, dann bin ich rüber ins Sprechen, weil es mich auch interessiert hat. Und natürlich, also ich habe immer eine markante Stimme gehabt. Man hat mir halt auch immer gesagt, hey, du hast eine markante Stimme, mach was damit. Und dann war das ein bisschen ein Selbstläufer.
Das heißt aber eben, der Gesang, die Musik war eine wichtige Zwischenstation.
Absolut.
Also es war keine Abkürzung möglich?
Nein, die war nicht möglich. Und das ist auch schon, also die Musik spielt schon auch nach wie vor eine große Rolle in meinem Leben. Ja, auch wenn ich es jetzt gerade mal nach hinten angestellt habe. Aber ich mache halt sehr viel über Sound. Ich bin, also wenn du jetzt, Sprechtrainer sind viel genauer, glaube ich, oft mal wie ich. Jetzt nur von der Aussprache, das bin ich nicht. Ich bin jemand, der sehr fokussiert ist auf den Stimmklang. Dadurch aber auch, also erstens eine Nische da auch bediene. Na, was transportierst du über den Stimmklang? Und wenn du jetzt Schauspieler werden willst, dann komm nicht zu mir. Bin ich die falsche Person. Ich bin viel zu ungenau in der Aussprache.
Und man findet ja von dir Musik auf Englisch, oder?
Ja, du singst? Ich sing auf Englisch.
Wenn
ja.
Auf Englisch.
Ich singe, wenn auf Englisch.
Warum diese Entscheidung?
Das war keine Entscheidung, also war das eine Entscheidung?
Ist passiert.
Nein, das hat, glaube ich, mit den Hörgewohnheiten zu tun. Ich bin aufgewachsen mit englischer Musik, mit englischsprachiger Musik und nicht mit deutschsprachiger Musik. Das ist die Generation nach mir, ist dann, also es, natürlich, es gab in Wien, also es gab halt in Wien, gab es schon Austropop, ja. Ich war aber damit nicht konfrontiert. Sicher aus dem einen Grund, dass meine Eltern nicht österreichisch waren und Volksmusik oder volkstümliche Musik war nicht das, was meine Eltern gehört haben. Ja, meine Eltern haben Jazz gehört und Klassik gehört und halt eben auch englischsprachige Musik im Vordergrund und ich bin damit aufgewachsen. Also ich glaube, das hat einfach damit zu tun, dass es für mich musikalisch auch eine Sprache war, die für mich verständlicher war. Weil ich da reingewachsen bin, weil das war meine Hörgewohnheit und habe es nie hinterfragt. Es ist jetzt eher, seitdem ich in Frankreich bin, dass ich mir oft mal denke, also dass mir jetzt oft mal die Feinheiten der österreichischen Sprache viel mehr auffällt und ich mir dann jetzt schon immer wieder so im Kopf habe, weil ich glaube, ich sollte mal deutsche Lieder machen. Aber weil es mir ein Anliegen ist, plötzlich mit der Sprache zu spielen, was mir vorher nie ein Anliegen war. Das ist ein bisschen, Hildegard Knef hat das ja auch so gemacht, die ist ins Ausland, ne? Und dann hat sie plötzlich gesungen, also auf Deutsch. Und du wirst so denken, es ist vielleicht auch ein Alter, ich bin in einem Alter, wo gerade auch was passiert in mir offensichtlich, wo ich so das Gefühl habe, ja, es wird immer wichtiger, der deutschen Sprache, dem Österreichisch treu zu bleiben.
Du bist ja immer gern gereist, also wahrscheinlich kann man dich schon als Weltenbummlerin bezeichnen.
Weiß ich nicht, also, aber ja, ich habe auch hier.
Mexiko, New Orleans.
Ich habe auch
Kanada.
Hier das Glück gehabt, einfach reisen zu dürfen und zu können und sehr jung. Also, ich glaube, das erste Mal allein war ich mit 11 Jahren in England, weil ich mir das eingebildet habe und ich Eltern hatte, die gesagt haben: Ja, dann mach das halt, wenn du dir das einbildest. Also, ich glaube, das ist in der heutigen Zeit, gibt es doch viele so overprotected Kinder, ja, wo ich nicht weiß, ob man das Kind noch gehen lässt, ja. Und ich habe wirklich da, ich war da, glaube ich, ein Sturschädel. Meine Mutter sagte immer, ich war nicht zu erziehen. Ich habe meinen Weg gewusst oder bin halt immer meinen Weg so gegangen, wie ich es für richtig gehalten habe. Und das rechne ich ja sehr hoch an, sie hat mich immer gehen lassen, weil sie aber auch glaubt, also die hat auch dieses, na, wenn man, lass jemanden gehen und er kommt eh wieder. Ich glaube, hätten sie sich da ein bisschen mehr verwehrt, dann wäre ich vielleicht nicht mehr wieder gekommen. Kann leicht sein, weiß ich nicht, ja. Aber dadurch, dass es immer klar war, ja, ich darf dich gehen lassen und dann kommst du von selber. Ja, hat funktioniert bei mir, mich gehen zu lassen und ich komme immer wieder nach Wien.
Genau, aber du musst jetzt uns mal erklären, wie es dazu kommt, dass du seit 4 Jahren in Südfrankreich lebst.
Also mein jetziger Mann ist Franzose. Er ist in Paris groß geworden, aber die haben in Südfrankreich eine Ferienresidenz. Und wir sind Anfang Covid dann dorthin, weil wir gesagt haben, was mache ich denn jetzt in Wien? Also wir sind, damals war ich voll Musikerin auch und Gwen ist auch Musiker. Und dann, ja, was machst du in Wien, wenn das Studio gesperrt ist? Dann war das am Anfang, also mit Stimmtraining im Studio sehr schwierig wegen dem Spucken. Also es war dann, und dann habe ich gesagt, naja, aber ich will keine Glasscheibe dazwischen geben. Das wollte ich nicht. Also das wäre so ein Weg gewesen. Aber gesagt, das finde ich sehr unpersönlich, gerade bei, weil Stimmtraining, Sprechtraining ist sehr intim. Und dann gebe ich eine Glasscheibe dazwischen. Das ist für mich, habe ich nicht in meinen Kopf gekriegt, ja. Dann habe ich umgeschwenkt auf online und somit war dann logisch, na gut, wenn ich jetzt online mache, dann können wir auch nach Frankreich gehen und haben dort einfach Bewegungsfreiheit. Wir sind dort in der Natur, können spazieren gehen und genießen halt, während andere im Lockdown sitzen, immerhin die Natur und den Garten und das Grüne, und so sind wir dann hängen geblieben.
Wie sieht denn jetzt so deine sprachliche Umgebung in Frankreich aus?
Also mein Mann spricht nach wie vor Deutsch mit mir. Ich verübel es ihm manchmal ein bisschen, weil ich sage, wie soll ich es denn lernen, wenn du mit mir Deutsch sprichst? Aber er ist mit 17 weg aus Frankreich und er war quasi länger in Wien wie in Frankreich. Deswegen ist es für ihn auch so, also für ihn ist es einfach logischer, in seinem Kopf wieder mit mir Deutsch zu sprechen. Also macht er das ganz automatisch. Mit meiner Schwiegermutter, die irgendwie zwei Häuser weiter lebt, weil ich wohne in einem ganz kleinen Dorf, spreche ich Französisch. Mit meinen Nachbarinnen, das sind Engländerinnen, spreche ich Englisch. Und dann gibt es doch relativ viel deutschsprachige Personen im Ort. Ich glaube, es sind 6 oder 8 Personen, die aus Deutschland sind. Mit denen spreche ich Deutsch. Aber eben Deutsch ist Deutsch. Das ist ja auch wieder ein Unterschied. Also es ist dann doch eine Fremdsprache. Bis zu einem gewissen Grad, weil gewisse Begriffe einfach für sie nicht geläufig sind. Also ich werde verstanden, aber...
Die sagen dann die Aprikosen, gib mir mal, genau. Statt Marillen.
Genau.
Oder eben auch, ich bin gestanden, ich habe gestanden auf allen Systemebenen. Aber das heißt, dein Alltag ist mehrsprachig.
Mein Alltag ist mehrsprachig, ja. Und haut mir ganz schön hin und her. Also ich fühle mich sehr oft lost in translation. Und sehr oft, und es glaube ich, kennt auch jeder, dann, wenn ich mit den Engländerinnen spreche, habe ich immer die Formulierung auf Französisch im Kopf. Und wenn ich dann mit auf Französisch sprechen sollte, dann kommt immer die englische Formulierung als erstes. Manchmal bin ich dann auch im Deutschen so, dass ich sage, so, wow, wie sagt man auf Deutsch nochmal, weil halt dann der Begriff in Englisch schneller hier ist. Also ich stolper da schon so drüber. Mit den Engländerinnen habe ich das Glück, die sind zweisprachig. Also sind Engländerinnen, aber deren ihre Eltern wieder sind, also der Vater war Franzose und dadurch kann ich da mischen. Also ich fange wie ein Kind eigentlich, das zweisprachig aufwächst, fange ich teilweise auch an zu mischen, dass ich halt einen Satz so halb Englisch, halb Französisch oder ich weiß nicht, vielleicht stimmt es auch gar nicht, vielleicht glaube ich auch nur, dass es halb Englisch und halb Französisch ist und da halt durchs Gestikulieren werde ich dann verstanden. Und einkaufen ist Französisch. Also wenn ich jetzt irgendwo unterwegs bin, einkaufen gehe, das mache ich tatsächlich alles auf Französisch mittlerweile. Ich kriege auch immer wieder zu hören, wie gut ich Französisch spreche. Ich finde nicht, dass ich gut spreche. Ich kann halt Alltagssprache, aber wenn es in die Tiefe geht, wird es schwierig. Also wenn du jetzt wirklich philosophieren wollen würdest, da fehlt mir das Vokabular und auch die Geduld teilweise. Also bin ich von jemandem, der viel redet oder es gewohnt war zu reden, zu jemandem geworden, der einfach auch mal still sitzt und beobachtet und zuhört und mal auch so schaut, was kann man denn nochmal zwischen den Zeilen lesen. Also ich glaube, dass mein Frankreich-Aufenthalt mich nur ein bisschen mehr sensibilisiert hat für manche Dinge.
Ja, und du hast ja eigentlich permanent Übersetzungsprozesse zwischen den Sprachen, aber wahrscheinlich auch ist ja noch was anderes mündlich-schriftlich. Mhm. Französisch schreiben, weiß ich nicht, ob das in deinem Alltag...
Kommt nicht sehr oft vor, manchmal halt dann über, wenn du mit Musikerinnen Kontakte hast, dann, dass ich auf Französisch antworte, aber nur die Sätze, wo ich auch sage, okay, das kriege ich jetzt schnell hin. Mhm. Wenn ich es nicht so schnell hinkriege, dann antworte ich auf Englisch, weil, also das Franzosen können auch Englisch, ich weiß, das ist nämlich auch so ein Klischee, man sagt ja immer, die können alle nicht Englisch, das stimmt aber nicht, also die können alle Englisch, wenn sie wollen. Und von dem her antworte ich dann, wenn es schnell gehen muss oder wenn es komplexer ist, auf Englisch. Und ich verwende tatsächlich so Google Translate und so verwende ich nicht. Ich weigere mich. Ich finde, das muss aus meinem Kopf gehen. Also ich schaue nur wirklich, wenn ich mal einen Begriff will, dann hole ich mir die Übersetzung. Na, das mache ich online. Aber generell versuche ich wirklich selbst zu formulieren, weil ich glaube, dass wir hirnfaul werden, wenn wir uns alles rausholen aus dem Internet.
Ja, vor allem, man experimentiert viel weniger, weil oft kann ja aus einem Fehler auch dann irgendeine kreative, ein kreatives Wortspiel entstehen.
Ja, und das passiert mir recht oft. Also ich bin ganz kreativ im Erfinden von Begriffen.
Also eine sehr, sehr spannende sprachliche Alltagswelt, die du da hast. Und warum ich dich eigentlich primär beneide, sind die beiden Hunde, die du hast.
Ja.
Ich hätte sehr gern Hunde in Wien. Wie kommunizierst du mit deinen Hunden?
Das sind französische
Hunde.
Ja, das sind französische Hunde und die sprechen drei Sprachen. Also die sprechen tatsächlich Deutsch, Englisch, Französisch. Also meine Erfahrenswelt, oder ne, wo ich mich gerade selber befinde,
übertrage
ich auf meine Hunde 1:1. Also das heißt, sie machen Relax, ist wie sagt man im Deutschen, Platz. Also Platz wäre es im Deutschen, Relax ist es bei mir. Links oder rechts zu gehen ist bei mir this way. Also wir gehen this way und dann habe ich so eine Handbewegung und dann wissen die, okay, die, also wenn ich nach links zeige, ist es halt this way nach links oder eben this way nach rechts.
Okay.
Hier ist ici. Ist Französische hier. Und Deutsch ist bleib bei mir zum Beispiel, sage ich manchmal. Bleib. Bleib im Auto, ja. Wenn ich nicht will, dass sie rausspringen, dann ist es ein bleib.
Spannend.
Ja.
Könnten wir auch näher erforschen. Ich komm mal nach Südfrankreich.
Ja, dann kannst du mit meinen Hunden.
Machen tagelang, wochenlang Aufzeichnungen von Spaziergängen.
Gerne.
Das wäre spannend.
Das wäre wirklich spannend. Interessant, was dabei rauskommt.
Da müsste ich noch Französisch erlernen, aber das wäre es wert. Mich wird jetzt noch auf unserer Reise durch diese Sprachenwelt interessieren. 4 Jahre Frankreich ist ja schon eine Zeit, in der du viele Erfahrungen gemacht hast und du bist ja ein Mensch, der sehr reflektiert ist. Kannst du irgendwie beschreiben, wie du in diesen Sprachen bist?
Also wie bin ich? Im Französischen bin ich sehr ruhig, bin ich eher die Beobachterin, bin ich sehr überlegt in dem, was ich sage. Das heißt, ich bin sehr spitz dann in meinen Formulierungen, also ich sitze sehr lang und beobachte die Situation und wenn ich dann das Gefühl habe, ist es das jetzt wert? Also ich hinterfrage dann 5-mal, ist es mir persönlich wert, dass ich mir überlege, wie ich es jetzt am besten formuliere? Und wenn ich dann was sage, dann ist es immer sehr on point. Also da sind alle sehr erstaunt. Also es ist dann immer dieses Aha-Erlebnis, ne? Weil es dann eine Spitze war, die irgendwie super gepasst hat und dann meistens auch gut formuliert war, weil ich auch 1 Stunde lang überlege, wie ich es formuliere. Also bin ich schon sehr genau. Im Deutschen bin ich sehr oft sehr schlampig, also in der Sprache, in der ich groß geworden bin, wo ich einfach merke, und auch jetzt dank dir wieder, also dank unserer Gespräche, einfach wieder sage, ich darf da manchmal konkreter werden noch und genauer werden. Und ich weiß, ich bin für sehr viele Menschen sehr konkret, in meiner Welt bin ich es halt nicht. Also das ist ja auch wieder ein Wahrnehmungsthema. Da nehme ich mich oft mal wenig zurück und kann auch sehr batzig sein. Also kann sowas, da kommt so die Erstreaktion und weil ich es ja eh sprachlich, also weil ich halt sprachlich vielleicht auch geübt bin, es einfach so, wumm, jetzt haue ich dir das rum, unüberlegterweise. Das habe ich im Französischen gar nicht. Und Englisch ist so, Englisch ist tatsächlich eine Sprache, in der ich mich sehr wohlfühle. Ich glaube gar nicht, dass ich es so gut kann. Also das ist auch witzig, dass ich selber mir jetzt, ich sag's mal so, ich bin jemand, der sich, glaube ich, sprachlich immer gut auch drüber geschummelt hat. Von meiner Wahrnehmung, weil eben, ne, Wahrnehmungen. Und ich glaube, dass ich mich im Englischen manchmal sehr gut drüber schummel, weil wenn mir da Vokabel fehlt, ich formuliere es um. Das kann ich relativ schnell, da kann ich gut kombinieren und dann formuliere ich um und dann ist es halt so, wie es ist und ich kann das jetzt anders gar nicht sagen. Und also weiß ich nicht, wäre ich dann, ich glaube einfach, dass ich im Englischen sehr selbstsicher wirke und mich manchmal auch wohler fühle wie im Deutschen. Gerade wiederum, wenn es darum geht, Emotionen kundzutun, also jetzt Emotionen, die mir nahe gehen, weil es fernab von mir ist. Also weil es tatsächlich ein bisschen, also jetzt gerade im Gesang, weil wir jetzt erst gesagt haben, warum singst du auch Englisch? Gerade im Gesang habe ich manchmal das Gefühl, ich kann es, es ist okay, komisch, weil das bin natürlich alles ich, aber irgendwie bin ich distanzierter emotional. Und das ist manchmal ganz gut. Und das habe ich auch, glaube ich, gemerkt, dass ich manchmal in so Coaching-Prozesse es manchmal ganz gut ist, auch für mich einen Begriff zu wählen, der mir nicht so nice, also den ich nicht eingefärbt habe mit einer Emotion. Weil gerade die Muttersprache ist immer eingefärbt mit Emotionen. Also da gibt es diese Duden-Beschreibung. Ich kann einen Begriff nachschauen und sage, okay, der Duden sagt, das wäre die Bedeutung. Aber nur weil der Duden mir sagt, dass das die Bedeutung ist, habe ich aber vielleicht trotzdem damit eine total, also neutrale Bedeutung und ich habe aber eine total negative Emotion damit verknüpft. Und das habe ich im Englischen nicht. Also im Englischen fällt halt diese Emotion, die du irgendwann mal drüber gestülpt hast, weg.
Weil es nicht deine Erstsprache ist.
Weil es nicht meine Erstsprache ist.
Aber gleichzeitig ist deine Beziehungssprache, die Sprache der Liebe, Deutsch.
Ja. Ja.
Weil das einfach
aus pragmatischen Gründen,
genau. So habt ihr euch kennengelernt.
Genau.
Das heißt, von Anfang an war Deutsch die Sprache. Wenn es unangenehm wird, dann wird es
Englisch.
Dann wird es Englisch. Und wann wird es Französisch?
Geschumpfen wird auf Französisch. Also ich weniger, aber wenn Gwen sauer ist, also dass sich ärgert, dann schimpft er auf Französisch. Und ich mag das überhaupt nicht. Also mir wäre es da viel lieber, er würde das auf Deutsch machen. Das ist auch wieder spannend, dass ich das auf Deutsch erträglicher finde, wie wenn er auf Französisch. Weil ich genau immer weiß, also wenn er auf Französisch anfängt, grumpy zu sein, dann, also sich halt ärgert auf Französisch, dann weiß ich, oh, jetzt ist es so richtig ernst.
Aber du verstehst, also du fühlst dich nicht dann ausgeschlossener, weil du nicht alles verstehst, oder?
Geht ja nicht auf mich. Also
das ist einfach.
Er schreit es ja in die Luft. Also es geht ja nicht. Also nein, ich fühle mich da überhaupt nicht ausgeschlossen. Ich verstehe auch die Begriffe. Das ist ja, ich lerne Alltagsfranzösisch. Das heißt, ich kenne so Schimpfwörter oder ein Begriff ist Claqué. Claqué ist, ich bin kaputt. Also wie geht's dir heute? Ich bin kaputt, neues Claqué. Aber das ist ein Begriff, da weiß ich nicht einmal, ob du den jetzt finden würdest, wenn du nachschlagst. Also in einem französischen Wörterbuch, wie geläufig der Begriff ist, weiß ich gar nicht. Weil das ein totaler Alltagsbegriff ist, den du wahrscheinlich in der Schule eher nicht lernst.
Mhm. Ja, spannend. Die Female Speakers Academy, das ist dein neuestes Baby.
Ja.
Da startest du nämlich nur mit Frauen.
Nur mit Frauen,
genau. Eine Reise, so wie ich es am Anfang betitelt habe, auf allen Bühnen des Lebens, weil es können Frauen mit den unterschiedlichsten Geschichten zu dir kommen, mit den unterschiedlichsten Anliegen, sei es jetzt für eine Lesung, eine Sängerin, eine Frau, die das für sich persönlich macht, für ihre Alltagsbühnen.
Mhm.
Alles ist möglich. Und du begleitest diese Frauen dann in Gruppensettings und aber auch in Einzelcoachings.
Genau.
Und du hast auf deiner Homepage stehen, Female Speakers Academy, frech, mutig, kompetent und echt. Das sind alles Adjektive, die auch eine Sprache beschreiben können, die eine Person beschreiben können. Warum hast du die gewählt?
Weil ich der Meinung bin, dass Frauen mal viel zu oft überdenken, was sie loswerden und sagen. Deshalb. Also weil es mir wirklich ein Anliegen war, frech mal zu sein, also sich auch zu trauen, frech zu sein. Ich glaube, also ich war das, also ich war als junger Mensch frech. Ich habe aber so rotzfrech, genau. Ich habe aber so viele Watschen gekriegt, dann auch im Arbeitsumfeld, für das Frechsein. Und ich war nie, Wien gerade Sozialstudie, ich war, auch wenn ich frech war, nicht unter der Gürtellinie. Also weil es gibt da frech und es gibt da frech, das unter, also das dann wirklich nicht mehr frech ist, sondern nur mehr derb.
Mhm.
Ja. Aber ich glaube, dass man halt, die Welt, in der man halt aufwächst, ja, ich glaube tatsächlich, dass Buben frecher sein dürfen und mit Frechheit oft mal weiterkommen wie Frauen. Für eine Frau schickt sich das nicht so. Und dann wirst du halt ausgebremst oder warum bist du so frech? Und für mich wäre das ein bisschen gegen Türen niederzulaufen oder gegen eine Tür zu rennen, weil die ist ja frech. Dann gab es schon, also das darf ich auch hoch anrechnen, bin auch Gott sei Dank immer wieder mit Männern auch konfrontiert worden, die aber genau dieses Freche sehr geschätzt haben, weil ich ein Gegenüber war. Und für andere war ich halt irgendwie nur frech. Das ist eben wieder Wahrnehmungen. Ja. Also frech war mir wichtig, weil ich glaube, dass Frauen sich zu oft zurücknehmen und ich durch meine Geschichte auch angefangen habe, mir immer mehr zurückzunehmen und gesagt, na eigentlich nein, das geht nicht. Also solange du weißt, was du sagst, darf es auch ruhig mal frech sein. Dann kompetent, weil tatsächlich Inhalte schon auch wichtig sind. Also man sollte bei allem, was du tust, schon auch wissen, was du tust. Das ist so diese, was du Standardfrage ist, kann ich, wenn ich jetzt auf die Bühne gehe, also wenn ich jetzt eine Speech halte, eine Rede halte, einen Vortrag gebe, darf ich da in Dialekt reden? Ja, wenn du weißt, was du tust. Also wenn du dich dazu bewusst entscheidest, dann mach's. Aber ich finde, es hat viel mit Entscheidungen zu tun. Wenn das Setting auch passt. Wenn ich jetzt in Hamburg einen Vortrag halte, also bei mir wirst du immer hören, dass ich Österreicherin bin. Das lege ich nicht ab. Aber ich versuche mich trotzdem mit der Sprache ein bisschen anzupassen. Und nicht jetzt irgendwie dann total in einem Dialekt zu reden, wo mich niemand mehr versteht. Kann es eh nicht so wirklich abrufen, gell, mit dem Dialekt. Und dann weiß ich nicht, welchen Dialekt ich abrufen soll, weil ich ein bisschen lost in translation auch in den Dialekte gefangen bin. Was haben wir noch? Kompetent, frech, echt, echt, weil ich das immer auch echt geknüpft mit dem authentisch sein. Und zugegeben, ich finde den Begriff sehr schwierig. Also ich finde auch den Begriff echt schwierig. Und für mich gibt es auch nur eine situationsadaptive Echtheit. Also je nach Situation, wie echt bist du wann, wo, ne? Sprich, wenn du auf einer öffentlichen Bühne stehst, dann wird dein Echt ein anderes Echt sein, wie wenn du mit deiner Familie zu Ostern am Esstisch sitzt. Das ist einfach eine andere Facette von dir. Es macht dich aber nicht weniger echt oder unecht, sondern es ist halt eine Facette von dir. Und was war, Entschuldigung,
mutig.
Mutig, genau. Und mutig, weil du in allem, was du tust, Mut brauchst.
Das ist immer wieder bei den Farben.
Ja.
Und Stimmungen.
Ich finde schon, ja, ich finde einfach tatsächlich bei jedem Schritt, den du gehst in deinem Leben, braucht es auch einen Funken Mut. Und da auch wieder total subjektiv, weißt du, manche belächeln das dann und sagen, ja, das ist ja nicht mutig, das ist normal, aber das finde ich auch nicht okay, weil das sind so ja, Erlebenswelten. Wenn du als Kind schon viel reisen konntest, dann ist Reisen für dich ein Klacks. Wenn du das nie getan hast, ich habe eine Kundin, die ist ihr Leben lang nie gereist. Der Mann ist gestorben, sie fängt an zu reisen. Naja, weißt du, wenn du dann so jeder Schritt ist neu und ab einem gewissen Alter, dann sagst du mit 60, dann sagst du, ich setze mich das erste Mal in ein Flugzeug. Also das finde ich extrem mutig, wirklich extrem mutig. Und in meiner Erfahrungswelt ist es halt eigentlich ein Klacks, aber na, man darf diesen Background, also die Hintergrund musst du mitnehmen.
Und Komfortzonen sind ja anders für jede Person.
Ja.
Ist das eine noch absolut in der Komfortzone und für eine andere Person ist das schon sehr weit außerhalb der Komfortzone.
Absolut.
Aber da kann ich sehr gut Parallelen ziehen. Alles, was du jetzt beschrieben hast, gilt für einen bestimmten Kontext und auch bei der Sprachwahl. In einer Situation ist es völlig angemessen, eben Standardsprache Französisch zu verwenden, in einer anderen nicht, weil man jemanden ausschließt, weil es nicht höflich genug ist, wie auch immer. Und all diese, die ich schon erwähnt habe, Einstellungen zur Sprache, all diese Assoziationen, damit verbundenen Stereotype, Ideologien, das nennt die Sprachwissenschaftlerin Barbara Sukup sehr schön das soziale Gepäck einer Sprache, einer Sprachform. Und das ist ganz tief in unserem Bewusstsein verankert. Und sie hat da zusammengetragen in ihrer Publikation von 2022 Einstellungen gegenüber Dialekt und Standardsprache in Österreich. Mit Fokus aber auf bayerisch-österreichische Varietäten. Das heißt, Fokus jetzt einmal Österreich, weil der bayerische Sprachraum zieht sich auch außerhalb, also über die Grenzen Österreichs. Aber sie hat da Studien gesammelt für Österreich und für den bayerischen Sprachraum. Das heißt, Vorarlberg, alemannischer Sprachraum ist ausgeschlossen und auch Teile Tirols. Und sie hat da eben mehrere Studien zusammengetragen, hat aber auch geschaut, es gibt ganz viele Studien, aber auch, wie haben die gearbeitet, welche Methodik haben die verwendet, wie haben die auch jeweils Dialekt und Standardsprache definiert. Und sie konnte dann eine Synthese feststellen und die zitiere ich jetzt. Gemäß den Merkmalen, die in den Ergebnissen von mindestens drei Studien aufscheinen, sind also der Dialekt in Österreich und seine SprecherInnen im direkten Vergleich zur Standardsprache zumindest eher mit den Assoziationen humorvoll, locker, natürlich, sympathisch und vertraut belegt. Aber auch mit aggressiv, derb und schlampig. Der Dialekt wird vergleichsweise sowohl mehr der Arbeiterschicht als auch dem ländlichen und bäuerlichen Kontext zugeordnet. Die Standardsprache wiederum wird im Vergleich als mehr gebildet, gehoben, intelligent, korrekt, verständlich und vornehm perzipiert. Aber auch vergleichsweise arrogant, förmlich und künstlich. So, also eh alles. Alles drin, oder?
Ja.
Such's dir aus. Je nach Kontext gibt es nicht diese eine Wahrnehmung, es gibt nicht die eine Einstellung, aber das sind so Grundtendenzen, die sich in empirischen Untersuchungen gezeigt haben.
Ist mir nicht neu tatsächlich. Ich sage immer, wenn du Sympathie haben willst, dann hol deinen Dialekt mal raus. Also auch gerade.
Auch wenn er nicht verstanden wird.
Es kommt ja drauf. Also du kannst ja Dialekt und Dialekt, ne? Also hol die Färbung raus. Ne? Also du brauchst ja nicht dann auf die ärgsten Dialektbegriffe zugreifen, ja. Sondern lass ruhig, also wenn du jetzt in Deutschland lebst beispielsweise, du bist Österreicherin, die in Berlin lebt, ist ja nicht so unüblich, ja. Dann ist halt immer die Frage, ja, was braucht es gerade? Also geht es darum, dass du jetzt wirklich verstanden wirst, dass du als kompetent wahrgenommen wirst, als Expertin oder Experte auf deinem Gebiet, dann wirst du dich natürlich anpassen und eher eine Hochsprache sprechen. Ja. Aber wenn du dann Sympathien wecken willst, dann hol ruhig mal den Österreicher raus. Also dann darf man ruhig mal hören, dass du aus Österreich bist oder Österreicherin bist.
Oder ein bewusster Switch.
Eben. Genau, ein bewusster Switch.
Wechsel.
Aber da sind wir halt wieder bei diesem, ich finde halt alles, also Sprache fängt halt einfach bei Bewusstsein an und bei dem, werde dir selber bewusst, was du sagst. Und natürlich funktioniert es immer nur mit gewissem Fokus, wir haben so selektive Wahrnehmung. Ja? Also das heißt, ich darf jetzt in meinem Fall zum Beispiel, also durch unsere Vorgespräche mit Gender ein bisschen mehr wieder. Ja? Also schau dir das mal an, wie ist Gendersprache oder was ist eben geschlechtsneutrale Sprache, sich damit wieder zu beschäftigen. Und wie funktioniert das? Indem du halt einfach dir wieder mal das ins Bewusstsein holst und mal selber wieder auf dich achtest, außer du bist halt, also du bist in einem Rahmen tätig, wo es ganz normal ist. Ich muss aber auch sagen, im Alltag, wenn ich rausschaue, ist es eben nicht normal zu gendern. Also leider, ne? Es könnte natürlich schon viel mehr verankert sein, ist es nicht. Also zu meiner Studienzeit, also noch vor meiner Studienzeit, haben schon Frauen, vor allem Frauen, darum gekämpft, dass gegendert wird. Und du gehst da raus auf die Straße und nichts wird gegendert. Also, oder es muss auch, da tue ich mir jetzt wieder schwer, weil ich sage, okay, ist jetzt Gendern der Weg oder ist eine neutrale Sprache der Weg? Weil dadurch, dass es nicht nur zwei Geschlechter gibt, sollte man vielleicht überhaupt gleich das drüber springen und gleich sagen, wie wäre es, wenn wir neutral zu sprechen etablieren würden.
Und es muss praktikabel sein. Also ich finde,
genau.
Es steht und fällt damit, dass es im Alltag kein Aufwand sein muss, dass ich überlege, wie ich meine Worte formuliere, um alle zu inkludieren.
Genau. Und das, aber wie funktioniert es, indem du dir dessen bewusst wirst, was du sprichst, wie du sprichst, wie du formulierst. Und da braucht es halt dann, also selbst wenn wir sagen, es soll praktikabel sein, darfst halt trotzdem einmal sagen, hey, okay, ich muss mal aufpassen kurz. Ich muss mal den Fokus drauf setzen. Jetzt sind wir beim Alltag einfach mit so vielen Dingen beschäftigt, dass es leider untergeht, wenn es nicht dein Fachgebiet ist. Genauso ist es mit den Dialekten auch und mit na, so mal hinzuschauen, okay, wie habe ich es denn überhaupt formuliert?
Ich möchte jetzt schließen mit einem Zitat. Es ist ein Songtext, der dir vielleicht bekannt vorkommt. Und zwar passt das wieder, wenn wir jetzt an den Anfang unseres Gesprächs denken, über Veränderung und Wandel. Und ich habe mich heute früh auf unser Gespräch eingestimmt mit einem Lied und da heißt es, du darfst dann übersetzen, wenn du magst, von Englisch auf Deutsch. To the left, to the right, just decide. You can turn around every time, it's all right.
Das hast du, wo hast du denn bitte das gefunden? Weil ich habe alles runtergenommen, dachte
ich. Der Song
ich.
Heißt Peaceful von Katrin Katz.
Ja.
Und die Übersetzung?
Naja, links oder rechts. To the left, to the right. Links oder rechts entscheide. Also für mich ist es so, du entscheidest, würde ich es in dem Fall für mich übersetzen. Auch wenn es nicht hier steht, ja, weil Songtexte, da kürzt man ja, also Songtexte ist immer so ein Thema, wir kürzen es dann runter auch, damit es von der Rhythmik passt. Ja. Also für mich ist es okay, gehst du nach links, gehst du nach rechts, es ist deine Entscheidung. You can turn around, du kannst auch jederzeit umdrehen, ist voll okay. Das ist für mich ein ganz wichtiger Satz auch, den Schritt zurück vielleicht nehmen. Alles ist okay, also es ist wurscht, ob du stehen bleibst, nach vorne gehst, zurückgehst, links, rechts, deine Entscheidung, alles ist okay. Und dann habe ich dich gefunden. ist, also das ist sehr persönliche Songtexte, das Then I Found You ist, da habe ich mich gefunden. Also eigentlich ist es, hätte ich schreiben können, Then I Found Myself, aber das…
Das ging sie nicht aus.
Nein, gar nicht, sondern es geht ja auch darum, den Hörer mit einzubeziehen.
Then I Found You.
Ja, es geht ja nicht, also klar, du kannst immer sagen, Songtexte natürlich… Also fairerweise, ich glaube, jeder Musiker, der Songtexte schreibt, das ist immer, du gibst deine Erfahrungswelt rein. Ja? Also geht es auch immer irgendwie um mich. Ja? Aber es geht auch darum, den Hörer abzuholen und deswegen habe ich dich gefunden und nicht mich gefunden. Und dann halt peaceful ist Friede oder Ruhe. Für mich ist es einfach eine innere Einstellung, so eine Ruhe, eine innere Ruhe zu kriegen. Statt inner peace, peaceful.
Also ich finde es ein schönes Motto und musikalisch verpackt. Du kannst immer umdrehen und es ist okay, jederzeit auch eine Art von Befreiung oder sich diese Freiheit zu gewähren.
Absolut, und ich kann auch sagen, woher das kommt, weil ich habe immer wieder so diesen Schritt ins Ausland gemacht und bin immer wieder zurückgekommen und sehr oft dann auch frustriert zurück, weil ich mir, oder nicht nur, ist jetzt nur ein Beispiel mit dem Ausland, aber du gehst deinen Weg und du glaubst, das ist es. So, jetzt habe ich meinen Weg gefunden oder das ist jetzt genau das, was ich will, ja. Und dann stellst du fest, 5 Jahre, 10 Jahre später, das ist es nicht mehr. Und das war für mich früher ganz schwer zu nehmen, weil ich immer das Gefühl gehabt habe, na, also vielleicht auch wieder so, man hat einen Job und den hat man das ganze Leben. Und für mich war das echt schwer zu nehmen, dass man sich auch immer wieder neu erfinden darf. Ich habe das schon immer gemacht, aber also ich habe da auch wirklich damit zu kämpfen gehabt, weil ich es als nicht normal wahrgenommen habe. Ich habe das Gefühl gehabt, das ist doch nicht normal, dass man immer wieder das, was man schon erlernt hat, über Bord wirft. Oder jetzt hast du schon so viel Wissen in dem Bereich, warum legst du das jetzt weg und machst das nimmer und machst was anderes? Also ich kann dir heute schon sagen, warum, weil mir langweilig wird. Also weil es einfach, ich will halt mehr in diesem Leben und mit mehr meine ich, will mehr sehen, ich will mehr lesen, ich bin froh, wenn ich mich austauschen kann, ich bin froh, wenn mir jemand anderer sagt, du Katrin, aber da schau mal hin, ja, du genderst nicht sauber. Das hast du nicht gesagt, aber ich habe es so wahrgenommen. Nein, du hast es so nicht gesagt, aber es war total gut, auch nochmal da diesen Hinweis zu kriegen. Ja.
Nur weil wir im Vorgespräch über
Gendersprache,
genau, könnten wir auch reden. Haben wir heute nicht wirklich geredet.
Aber es war so, wir könnten darüber reden und dadurch hat es mir auch wieder eine Tür geöffnet. Ja, und zu sagen, okay, ich habe ja, da hole ich nochmal kurz aus, wenn wir nur die Zeit haben, ich habe, meine Masterarbeit ist ein Gender-Thema. Ich habe geschrieben über misunderstood, evozierte Frauenbilder in Hip-Hop-Musikclips. Also es ist nicht so, ich habe mich damit im universitären Rahmen damit beschäftigt. Ja. Und auch ein bisschen tiefer gehend, weil ich habe immerhin 100 Seiten drüber geschrieben. Ja. Ich musste. Ich habe es nur dann im Alltag, es war für mich damals nicht praktikabel.
Eben.
Und ich habe es weggelegt.
Das ist der Punkt.
Genau. Ich konnte damit nicht umgehen, es war nicht praktikabel. Und jetzt ist es halt wieder so, durch die Female Speakers Academy, ja, richtig, ich darf mich wieder damit beschäftigen.
Vielleicht ist das unser Schlusswort, dass diese Umbauphasen, vielleicht nennen wir es Umbauphasen, dass man die im Leben immer wieder annehmen darf.
Ich gebe dir noch ein schönes Bild. Wir sind, wir fahren von Bahnhof zu Bahnhof und es gibt keine Endbahnhöfe mehr. Also der Endbahnhof ist es halt nicht, ja, sondern du fährst dann einfach eine Station weiter und steigst irgendwo aus und irgendwo wieder ein, aber es gibt halt keinen Endbahnhof.
Nachgefragt, der Mundart World Rap.
Mein aktuelles Leben als Wetterlage?
Von kalt bis windig bis sonnig.
Alles dabei.
Alles dabei.
Das habe ich zuletzt zum ersten Mal gemacht.
Ich war gestern in einer Ausstellung. Richtig gut. Hands up. Gebärdensprache.
So würde ich mich in einer Kontaktanzeige beschreiben.
Schwierig.
Frech, mutig, kompetent, echt?
In einer Kontaktanzeige. Ruf mich nicht an. Ich bin vergeben.
Diesen Tag in meinem Leben möchte ich nochmals erleben.
Es gibt einen Mensch, der mich zu früh verlassen hat, den würde ich gern nochmal sehen.
Eine mündliche Liebeserklärung, ich liebe dich, sage ich auf Standarddeutsch oder im Dialekt?
Nein, ich sage, ich liebe dich. So wie ich es jetzt gerade gesagt habe, ich liebe dich.
Hat das mit deinem Gegenüber zu tun oder generell?
Ja, also ich glaube, wenn es Freunde sind, dann haben wir ja die Tendenz zu sagen, ich hab dich lieb. Das ist, glaube ich, so ein österreichisches Ding. Ne? Wir sagen, ich hab dich lieb, nicht ich liebe dich. Und ich habe mir irgendwann angewöhnt zu sagen, ich liebe dich, weil ich finde, dass ich hab dich lieb, zwar nett, aber irgendwie bringt es nicht am Punkt.
Und ich freue mich auf
meine Hunde.
Mundart, der Podcast für Sprachkünstler
und Sprachkünstlerinnen.